Coca-Cola ruft 26 Millionen 0,5 Liter Flaschen von Coca-Cola, Fanta und Sprite zusammen. Frage, wie entsorgt man das?
Das würde ich einfach in irgendeinen McDonalds-Automaten reinmachen.
Ich hab überlegt, also okay, cool, so ein bisschen Mathe kann ich ja noch. Überlegen wir, das entspricht 13 Millionen Liter von diesem wunderbaren Getränk. 13 Millionen Liter. Ey, also...
Also wie viel du in der Woche an Cuba Libre vernichtest.
Ich wollte gerade sagen, ich habe mir richtig Angst um mich selber. Aber okay, also ich bin froh, du hast keine Antwort. Ich habe nämlich auch keine Antwort dafür. Und damit willkommen und hello zu Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Der nicht mehr so viel wird eingeschüttet Podcast mit Lara Likör und mit DC Mark. Ja, ich habe schon gerade gesagt, ich bin sehr überrascht, denn du klingst auf jeden Fall schon sehr fit und energetisch. Und das trotz der Tatsache.
Also ja. Ich muss auf jeden Fall sagen, nicht mehr so erkältet wie letzte Woche, immer noch ein bisschen resterkältet. Also die Nase ist immer noch ein bisschen zu. Ich glaube, das wird so ja bis zum Frühjahr sich auch nicht so wirklich lösen und geht dann direkt in Heuschnupfen über wie jedes Jahr. Aber was will man machen, ne? Also es ist schon, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich jetzt so langsam auch ein bisschen dran gewöhnt ans Erkältet auflegen.
Ich weiß genau, was du meinst. Man hat dann irgendwann so, wo man mit der einen oder anderen, sagen wir mal, vielleicht körperlichen Beeinträchtigung dann einfach irgendwie auch lernt, umzugehen, nenne ich das jetzt mal. Also ich würde schon mal so eine kleine Vorankündigung geben. Also bevor wir dann gleich eigentlich zu den hottest Shit kommen, zur Information, heute ist Mittwoch, der 30. Oktober, es ist genau 12 Uhr und wir haben quasi eine brandheiße Folge für euch da draußen am Start.
Ja, kann sein, dass wir heute ein bisschen überhetzt dann aus der Podcast-Folge rausstolpern, weil wir beide mit Anschlussterminen gesegnet sind, wie man so schön sagt. und du quasi direkt, also eigentlich, mal angenommen, wir würden jetzt eine volle Stunde Podcast liefern, dann müsstest du ja wirklich quasi mit Kopfhörern noch auf, mit dem Podcast-Mikro in der Hand zum Busrennen. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also wundert euch nicht, wenn es heute mal drei Minuten weniger Bonus-Content gibt als sonst.
Also ich kann dir sagen, ich weiß gar nicht, bist du eigentlich jemand, der sich sozusagen so, sag mal, gerade wenn er weiß, dass jetzt das Zeitliche etwas eng gestrickt ist, bist du jemand, der sich da in irgendeiner Art und Weise darauf vorbereitet? Also zum Beispiel auch, wenn es in Urlaub geht. Es gibt ja Leute, die das wirklich schon 3 Tage vorher die Koffer rausholen. Bist du mittlerweile besser im Verreisen geworden, als das noch vor 5 Jahren der Fall war zum Beispiel?
Ja, definitiv, klar. Also ich bin wirklich jemand, der schon am Tag vorher alles packt, soweit er kann. Und sich dann eine Liste schreibt mit dem, was er noch am nächsten Tag einpacken muss. Also sowas wie Zahnbürste ist vielleicht nicht schlecht, wenn man das noch draußen lässt. Bin ich aber auch jemand, der dann diese Sachen gerne liegen gelassen hat. Also da bin ich mittlerweile wirklich sehr organisiert. Trotzdem kommt es, wenn ich verreise, nie vor, dass ich nichts vergesse. Nie.
Oh, okay.
Irgendwas lasse ich immer liegen. Das letzte Mal war es der BH. Ich habe, als ich in Berlin auf der Hochzeit gespielt habe, bin ich dort ohne Brüste angekommen und hatte echt Glück, dass ich es, also ich habe die Brüste vergessen und die Bürste vergessen. Und das ist witzig, weil Brüste und Bürste sind ja so ein Anagramm. Die sind ja quasi dieselben Buchstaben. Ganz, ganz witzig für alle Intellektuellen, also für niemanden, der hier zuhört. Und habe dann tatsächlich Glück gehabt, dass ich so eine extrem lange Perücke hatte, um zu verdecken, dass ich gar keine Brüste habe. Aber diese lange Perücke sah natürlich ein bisschen filzig aus, weil ich keine Bürste dabei hatte. Also das war wirklich die schlechteste Kombination aus vergessenen Dingen, die ich hatte. Ich habe aber auch schon mal sowas wie Augenbrauenstifte vergessen. Das ist dann auch blöd, wenn du dein Make-up ohne Augenbrauen machen musst. Sieht immer ein bisschen aus wie eine Krebskranke.
Ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich weiß jetzt nicht, ob man das direkt als Talent beschreiben könnte, weil ich habe mir vor kurzem mal wieder die Sache gemacht, in welchen Dingen ist man besser geworden. Und ich würde wirklich behaupten, ich bin spätestens seit diesem Jahr richtig gut im Verreisen geworden. Also warum auch immer das so ist, aber ja, ich verreise irgendwie.
Denn du vergisst nichts zu Hause, aber verlierst die Hälfte der Sachen dann auf der Reise.
Also es ist wirklich, ich wünschte, ich könnte dir jetzt an irgendeiner Stelle widersprechen, aber es ist schon leider so, ja, da hast du komplett recht. Es ist so, dass man sich da denkt, ja, wäre schon schön gewesen, wenn ich jetzt vielleicht doch eventuell die restlos überteuerte Sonnenbrille auch irgendwann mal wieder mit zurücknehme, aber naja, irgendwann wird es schon nochmal ein bisschen besser, glaube ich zumindestens, oder hoffe ich zumindestens. Ja, nee, ich kann nämlich sagen, bei mir ist das genauso. Ich habe ja mittlerweile meine 3 vorgepackten Waschbeutel mit allem, was dazugehört. Und ich muss jetzt mal kurz einen Break machen. Jedenfalls, sorry, ich muss da nochmal kurz reingrätschen. Die Tatsache ist bei mir relativ easy, nämlich ich denke mir so, ja, Waschtasche ist gepackt, alles ist gepackt und so sieht es bei mir auch gerade aus. Also ich gucke vor mir, da steht mein fertig gepackter Rucksack, mein Case und noch zusätzlich meine Tasche. Also das heißt, es reichen wirklich gerade mal 5 Minuten, um hier direkt rauszukommen.
Ja, das ist doch herrlich. Also da, ich finde eigentlich so dieses, wenn du alles fertig vor dir stehen hast, finde ich wahnsinnig befriedigend. Dieses zu wissen, es ist alles vorbereitet und du kannst dann einfach wirklich hektisch losrennen, als gäbe es keinen Morgen mehr, finde ich eigentlich immer ein schönes Gefühl.
Und wir wissen alle, es gibt nichts Schöneres, als hektisch irgendwo hinzurennen.
Ha, ja, herrlich. Dizzy Hektik und Hektik-Likör sind in der Haus. Ich mache gerade wieder was, das wollte ich sowieso mal ansprechen, das mache ich schon seit Ewigkeiten. Immer wenn wir Podcast aufnehmen, mache ich nebenbei meine Maniküre, also feile meine Nägel und knipse meine Nägel kürzer und so. Und das ist ganz lustig, weil immer wenn ich den Podcast anschneide, sind dann da so wahnsinnig schöne Geräusche drin, in denen ich mir Nägel abklipse, in denen man die Nagelfeile hört. Natürlich nicht, während ich spreche. Das mache ich natürlich immer dann, wenn du gerade den Redeanteil hast. Aber das finde ich immer wahnsinnig satisfying. Und ich habe schon mal überlegt, einfach an so eine Podcast-Folge hinten dran zu hängen, mal die ganzen Nagelmachgeräusche. Aber ich weiß nicht, ob das so ASMR-mäßig so relevant ist für die Leute. Könnt ihr uns ja mal ein Feedback geben, ob ihr das gerne mal die große Fußnagel- und Fingernagel-Sendung haben wollt. Hattet ihr ja noch nie bei uns.
Ich glaube, das ist ja so ein allgegenwärtiges Thema, was aktuell bei vielen Podcasts gerne besprochen wird. Aber also ich kann dir sagen...
Was, Fußnägel?
Nee, Fußnägel nicht, aber allgemein diese ASMR, also diese vermeintlich beruhigend befriedigenden Geräusche. Also ich hasse das. Ich hasse das, wenn Leute mir irgendwie ins Ohr schmatzen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da irgendwie dein Clipper nochmal irgendwie aktiviert wird... ich fühle es einfach nicht so sehr. Aber
nee, ich finde das irgendwie, also so ASMR gibt mir an sich auch nichts. Ich finde es nur immer sehr, sehr lustig, weil ich erkenne mittlerweile die Nagelgeräusche, sage ich mal, auch wieder an ihrer Waveform. Genauso wie unsere Äs und Ös erkenne ich jetzt auch schon die Nagelclip-Geräusche genau an der Waveform, weil das sind so ganz kleine Spitze, wo du genau weißt, wenn du dann da reinhörst, das macht einfach so nach dem Motto. Ja, wollte ich einfach mal erzählen, dass ich den Podcast auch, außer dass ich hier die ganze Zeit Stumpfsinn von mir gebe, auch ein bisschen produktiv nutze nebenbei noch.
Mega gut.
Ich mache nebenbei ein bisschen die Steuer. Ich höre dir eigentlich gar nicht zu, du.
Ich finde, das ist völlig okay. Also ich finde, das macht eigentlich auch eine gute Beziehung aus, dass man ab einem gewissen Moment dann eigentlich, da nenne ich jetzt mal Partnerschaftlichkeit, sei es jetzt in unserem Fall, sagen wir mal, professionell oder dann irgendwie auch amorisch, wenn es das Wort überhaupt geben sollte, finde ich, ist es da auch wichtig, dass man ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr so genau zuhört. Aber ich möchte dir mal gratulieren, denn ich fand wirklich, wir haben uns ja mehr oder weniger nach der letzten Podcast-Aufnahme, die am letzten Mittwoch stattfand, direkt gesehen. Und da habe ich, und da muss ich sagen, Respekt an Likör 94, der neue Drum and Bass Artist in Dresden. Ja, Likör 94 hat abgerissen, würde ich sagen.
Wieso denn Likör 94? Ich bin 95 geboren, mach mich doch nicht noch älter.
Ich war einfach 94, weil es besser klingt als 95. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass du noch keine 3 vorne hast. Aber ich dachte mir, Likör 94 klingt irgendwie, ja, klingt so ein bisschen nach Likör 44.
Ja, wie du dich hier um Kopf und Kragen redest.
Ich hab mich verrechnet.
Ist ja okay, ich hab mich verrechnet.
Gar nicht mehr. Scheiße. Ich hab mich wirklich verrechnet. Nein, also,
ja,
also vielleicht kurz.
Nee, es klingt einfach cooler.
Also vielleicht kurz zur Erläuterung. Letzte Woche, Mittwoch, du hast es ja schon announced, war Bockbieranstich. Nachdem wir jetzt nach 100 Jahren eigentlich nicht so direkt dran gekommen ist, warum man das jetzt in irgendeiner Art und Weise groß feiern sollte, ist ja auch egal, war es dann einfach so ein Moment, wo wir gedacht haben, Mensch, cool, ich dachte mir, ich gucke mir den ganzen Spaß mal an und dachte mir auch so, Mensch, jetzt weiß ich auch, wie sich endlich eine 30-jährige Frau fühlt und so fühle ich mich dann noch mit ein paar Jahren Eltern drauf, nämlich, man ist in einer Studentenveranstaltung als über 30-jähriger Mensch, ich glaube, gänzlich unsichtbar. Wenn man nicht gerade der DJ ist, also ich konnte, es war wirklich jeder hat ja irgendwie so eine Supermacht oder will gerne die Supermacht haben, ey, ich wäre so gerne mal unsichtbar. Wartet ab, werdet alt, ihr werdet automatisch unsichtbar. Und so ging es mir am Mittwoch. Das heißt, ich habe...
Das passiert nur, wenn du an der Bar stehst, dass die zu dir kommen und sagen, entschuldigen Sie, stehen Sie auch an?
Ja, genau, also... Ich versuche das nochmal ein bisschen einzuordnen. Oder erklär du mir kurz, wie war der Bockbieranstich? Wie war so ungefähr, sagen wir mal, vielleicht die Altersgeschichte? Ich hake da nochmal ein, weil aus deiner Perspektive ist es, ich glaube, um einiges interessanter.
Also es war, ich sag mal so, es waren alle in dem Alter, wo man noch so jung genug ist, um bedenkenlos von 14 Uhr bis 4 Uhr durchzusaufen. Also die haben sich ja 14 Uhr schon zum Bockbieranstich getroffen. an der TU und haben dort angefangen zu bechern und sind ja danach noch auf die Party, die 21.30 Uhr losging und die dann ja auch wirklich bis in die frühen Morgenstunden ging. Man kann also beschreiben, Leute zwischen 18 und 25 im Kern, würde ich sagen, die sehr, sehr gut gebechert hatten.
Das würde ich so einfach mal komplett mit unterstreichen. Und du hast es schon gesagt, also ich war als Gast und...
Mehr Jungs als Mädels. Ich glaube, Mädels sind dann vernünftiger und gehen dann nicht noch feiern, wenn sie schon 3 Fünfe im Turm haben. Sehr, sehr großer Männeranteil.
Ja, aber sehr, sehr großer Männeranteil. Und wie du schon sagst, also jetzt wird mir erstmal einiges bewusst. Also ich wusste, dass dieser Anstich schon etwas früher ist. Ich wusste aber nicht, dass der schon 14 Uhr stattfand. Denn ich war ungefähr da gegen kurz nach 22 Uhr. Und gegen 23:30, also für mich hat es fast schon heimatliche Gefühle wie in El Arenal am Strand sich angefühlt, denn ich möchte mal sagen, im Außenbereich, es war Ballermann-ähnliche Stimmung, einfach weil alle restlos schon gefühlt sehr, sehr viel konsumiert haben. Ich wage jetzt, will jetzt mal nie keine These aufstellen, dass das vielleicht nicht nur Bockbier war, aber auf jeden Fall war Bockbier auch da durchaus... Ja, nicht unbedingt schlecht gefragt, was das angeht.
Naja, du musst ja mal rechnen, wenn du 14 Uhr anfängst mit Bockbier trinken. Du trinkst ja ungefähr in einer halben Stunde eins. Also 2 pro Stunde, 14 Uhr bis 22 Uhr sind 8 Stunden, also 16 Bier. Da brauchst du, glaube ich, auch nichts mehr zusätzlich.
Okay, das war für mich jetzt sehr, sehr sinnvoll erklärt. Und so hat sich's auch durchaus da angefühlt, möchte ich es mal ganz, ganz nett sagen.
Naja, jedenfalls. Ja, definitiv. Aber du kannst ja mal aus deiner Sicht beschreiben, wie der Abend so verlaufen ist, weil das habe ich ja letztens andersrum bei deinem Gönn dir Wohnzimmer, bei deiner Ekstase dort gemacht.
Okay, also ich...
Erzähl mal.
Also, ich war 22.30 Uhr in unser schon allseits erwähnten Gisela und da war der offizielle Bockbieranstich, bestehend aus dem oberen ersten mehr oder weniger First Floor namens der Wohnzimmer. Da gab es einfach so eine, ja, Mix-Max-Mucke, Mischmasch-Mucke, wie ich sie eigentlich auch viel mache, mit dem lieben DJ Romano. Und es gab die Garage, wo ich ja wusste, dass du dort am Start bist. Und ich dachte mir, Mensch, heute Mittwoch, nächsten Tage steht noch viel an, ist eigentlich auch ein guter Moment, mal hinzugehen, ohne sich restlos abzuschießen, sondern das Ganze mal wieder aus Gastperspektive wahrzunehmen. Ja, und was soll ich sagen? Also, den Einstieg habe ich ja schon gesagt. Also, ich wurde öfters gefragt, zum Beispiel, wo die Toiletten sind. Und nachdem ich das dritte Mal gefragt wurde, hieß es, hat man mich einfach quasi offiziell als Personal seitens der Gäste wahrgenommen. Das fand ich zum einen sehr schön. Was ich aber viel schöner fand, war unten die Garage. Und zwar, du hast aufgelegt und hattest von Anfang an schon die Ansage oder hast die Ansage bekommen, etwas mehr sogenannten Abtempo und sagen wir mal etwas schnellere Mucke zu spielen, elektronisch. So, heißt, ich war dann...
Ja, ich glaube, hängt ein bisschen damit zusammen, dass natürlich aus der Erfahrung man auch weiß, Bockbier-Anstichparty kommen mehr männlicher Anteil als weiblicher Anteil und das klingt jetzt blöd, aber so rein vom Konsumverhalten in Clubs mögen es die Männer doch musikalisch etwas härter als die Frauen meistens.
Ja, absolut. Und da hast du auch durchaus, sagen wir mal, Wort gehalten. Heißt, es ging hier schön mit Basshouse, Bassline und alles in die Richtung los. Und zwar dann irgendwann so genau 23 Uhr und 36. Und da war so ein Moment, das war für mich so, also das war für mich so, jetzt wird der Abend richtig lustig. Also vielleicht für alle zur Erklärung. Es gibt ja bei uns so im auf Stick oder wo auch immer durchaus irgendwelche Songs, die man vielleicht schon ganz lange mit sich rumträgt, aber die man vielleicht sich meistens nur so die ersten 30 Sekunden reinhört und dann hast du eine Idee davon, okay, passt dieser Song für mich ins Set, weiß ich den wie, wo einzubauen, aber zugegebenermaßen, man hört jetzt selten so wie, wenn du es im Radio oder wenn du irgendwo bei Spotify hörst, den Song von der ersten bis zur letzten Sekunde durch. Und ich würde mal sagen, so eine dezente Situation hattest du. Wieso? Also.
Ich würde mal gar nicht sagen, dass ich das gar nie, dass ich den Song nie durchgehört habe, sondern ich habe tatsächlich den, also ich habe einen Remix von We Found Love vor Ewigkeiten mal runtergeladen, habe den aber nie gespielt, weil ich von diesem ganzen, also ich habe den ungefähr zeitgleich mit der Zeit runtergeladen, wo ich von diesem ganzen krassen UK-Basshouse eher so ein bisschen weggegangen bin. Also okay. Das habe ich ja seit langem mal wieder gespielt. Dieses richtig harte UK-Zeug, wo halt wirklich jeder Bass einfach klingt, als wäre irgendwas kaputt, habe ich eine Weile nie gespielt und deswegen kam ich nie dazu, diesen We Found Love Remix zu spielen und ich habe einfach vergessen, dass dieser Remix was ganz Besonderes in der Mitte macht. Was hat er denn gemacht?
Ja, also und zwar, stellt euch vor, also ihr tanzt so gerade irgendwie entspannt, nenne ich es jetzt mal so, auf geschmeidigen 150 Beats per Minute. So, und dann kommt ja der erste sogenannte Drop, das heißt, Speed geht runter. Und dann im nächsten Drop merkte man, wie es einen kurzen gab. Dann gab es eine sogenannte Transition. Eine Transition zur Erklärung ist, wenn sich innerhalb des Songs der Song verschnellert. So, das heißt, der könnte jetzt eventuell 5 BPM hochgehen. Nee, der ging halt einfach mal ganz entspannt 40 BPM nach oben. Also von irgendeiner Basshouse-Geschichte waren wir dann auf einmal 23 Uhr und 36 im maximalen Basshouse-Fieber.
Drum-and-Bass-Fieber.
Im Drum-Bass-Fieber.
Das war wirklich, ich muss wirklich in dem Moment sagen, dass ich echt froh darüber bin, dass ich so viel Berufserfahrung mittlerweile habe, weil ich glaube, ganz viele Leute, und ich hatte auch ganz kurz den Reflex, einfach in Panik zu verfallen und auch einfach danach mit null anzufangen und einen Song vom ersten Takt einfach trocken zu spielen, weil ich mir dachte, scheiße, der Song hat jetzt diese Transition gemacht und geht jetzt exakt noch 25 Sekunden. Und Gott sei Dank hat mein Gehirn dann einfach so funktioniert, wie es sollte, und hat einfach diesen Ablauf abgespielt, Drum and Bass Playlist, Song, schnell Beatmatchen über den Kopfhörer, zack, weiter geht's. Aber da war ich selber kurz beeindruckt, wie mein Körper einfach funktioniert hat, weil mein Kopf war eigentlich noch gar nicht an dem Punkt, das zu verarbeiten, was da gerade passiert ist. Und ich habe es dann trotzdem geschafft, mehr oder weniger sauber in den nächsten Drum and Bass Track reinzumixen und war dann selber kurz beeindruckt. Wir hatten ja schon oft diese Momente, wo man als DJ was macht und dann selber beeindruckt ist, was man da gerade gemacht hat. Das war definitiv einer der legendärsten davon. Und das große Problem ist ja wirklich, also ich habe ja, mein Kopf ist ja dann noch so Lösungsmöglichkeiten schnell durchgegangen, aber wirklich so in Hundertstelsekunden. Ich hatte auch kurz überlegt, man könnte ja einen Loop setzen. Gott sei Dank bin ich auf die Idee nie gekommen, weil der Song war ja analysiert mit 132 BPM. Und hätte ich dort einen Loop gesetzt in dem Teil, wo schon 175 BPM laufen, dann wäre das überhaupt nie aufgegangen und hätte ganz furchtbar geklungen. Da bin ich echt wirklich, also diese Geistesgegenwärtigkeit, die ich da bewiesen habe, bin ich immer noch ein bisschen stolz drauf. Kann ich nie anders sagen.
Und ich finde, du kannst auch komplett stolz auf dich sein. Denn ich habe das auch genauso empfunden und dachte mir, I crazy. Und dann war einfach, kann man es nicht anders sagen, von 23.36 Uhr beginnen, die große Drum-and-Bass-Hölle, die ausgebrochen ist, was ich persönlich wiederum sehr, sehr geil fand. Ja, ich fand es halt auch wirklich erstaunlich, dass du halt dann nonstop dieses Tempo auch wirklich durchaus halten konntest. Und das Geile war, dass halt jetzt gerade beim Thema Drum and Bass, du halt einfach die Leute hattest, die das durchaus auch gefeiert hatte. Also ich möchte behaupten, du hattest auf jeden Fall eine Vierer-Connection, die vorne, ich dachte mir dann schon eigentlich, ob es das DJ-Pult am Ende deines Sets noch geben wird, I don't know, because, dass die Jungs einfach wirklich fleißig dort an diesen Latten rumgezerrt haben und wirklich, ich glaube, die Zeit ihres Lebens hatten. Und das fand ich echt überragend und ja, hatte entsprechend auch einen guten Abend. Durfte mich dann ab und zu dort schön ans Mischpult oder besser gesagt ans Lichtpult mit ransetzen und ja, also ich möchte sagen, Bockbieranstich, Lara Likör oder genau, Likör 95, dope as fuck. Also es hat auch wirklich Bock gemacht, dir zuzugucken und ich glaube, du hattest auch deinen Spaß. Wie war es aus deiner Perspektive?
Ja, ich habe ja dann auch gesagt, so, na gut, dann machen wir jetzt halt Drum and Bass. Muss man natürlich transparent dazu sagen, natürlich hätte ich die Möglichkeit gehabt, jetzt für den restlichen Abend nicht nur Drum and Bass durchzuziehen, sondern dann auch irgendwie in andere Richtungen zu gehen. Aber ich finde immer so ein Tempowechsel, vor allen Dingen nach unten, ist halt immer ein großes Risiko, den Floor zu killen. Und das war ich eigentlich nie so bereit einzugehen, weil, wie du schon gesagt hast, die Leute die Drum-and-Bass-Mucke so gut angenommen haben und das auch irgendwie nie weniger wurde, dieser Hype, bis dann zum Schluss irgendwann es doch weniger wurde. Aber das ist ja klar, es ist ja, die Leute bleiben ja jetzt nie bis 20 Uhr, nur weil ich das Energielevel halte und feiern 24 Stunden durch in der Gisela, sondern irgendwann sind die ja trotzdem erschöpft und müde und vor allen Dingen besoffen nach so einem Bockbieranstich. Ich fand's, er hat richtig gefetzt. Ich war auch selber überrascht, dass ich ja wirklich, also ich habe letztens doch mit meiner Freundin das Thema gehabt, dass ich ja gar nicht einen ganzen Abend Drum and Bass spielen kann, weil ich dafür gar nicht genug Mucke habe. Und ich habe jetzt festgestellt, ich habe von 23.30 Uhr oder was du gesagt hast, 23.45 Uhr, irgendwie so der Bereich, bis genau, nahezu um drei, ich glaube gegen um drei sind wir dann runter auf Techno und haben den Floor beendet. Würde ich sagen, ja, durchgängig Drum Bass gespielt und hatte noch ungefähr die Hälfte der Mucke übrig. Also Ich kann doch abendfüllend Drum Bass spielen, möchte das aber sehr, sehr ungern häufiger machen, weil das geht halt wirklich auf den Körper. Ich war schon echt körperlich fertig, auch nach dem Abend.
Und das Schöne ist, wir sind dann wirklich noch zusammen in die Neustadt gefahren und wer hätte es gedacht, du bist zu dir nach Hause gegangen, ich bin dann mit der Bahn noch weitergefahren und bin dann aber auch identisch 1:1, also vielleicht mit einem Delay von einer halben Stunde bei mir im Bett gelandet und muss sagen, der Mittwoch war fantastisch und da möchte ich kurz schon mal anschließen, was ich an dem Mittwoch vorher noch gemacht habe, denn wir hatten schon mal kurz ein bisschen off-cam oder off-mic darüber geredet. Ich bin ja und merke, meine Lust auf Horrorfilme kommt wieder. Also das heißt, ich bin jetzt grundsätzlich ja schon ein ordentlicher Genre-Fan vom Horrorfilm. Ist allerdings so, dass das, man sieht, da schlummert irgendwo ein Psychokiller oder whatever. Und ich möchte euch allen da draußen, vor allem, solange er vor allem noch im Kino läuft, weil ich weiß, irgendwann kannst du den dir wahrscheinlich auch wieder auf Netflix angucken, aber meiner Meinung nach, also nach mindestens 5 Jahren einen Bastard von Film, nämlich Smile 2, empfehlen. Will da jetzt auch gar nicht so viel zu ergucken und muss euch da jetzt auch gar nicht sagen, um was es da groß geht. Gab da schon einen erfolgreichen ersten Teil, den fand ich okay, hat mich dann irgendwann in der Mitte verloren. Aber dieser zweite Teil ist wirklich mit einer FSK 18 versehen, was eh schon relativ selten ist heutzutage. Und das aber auch völlig zu Recht, weil es ist halt, ja, es ist das Gegenteil von angenehm. Also wirklich nichts für schwache Gemüter, aber Smile 2, jetzt schon mal die kleine Kinoempfehlung vom letzten Mittwoch von mir an euch. Ja, und für dich ging es ja dann irgendwie auch gleich knallhart weiter in der Woche, ne?
Ja, ja, ich bin dann direkt am nächsten Tag, habe ich dann im Luden gespielt. Quatsch, was erzähle ich? Das ist doch die kommende Woche. Ich habe am übernächsten Tag im Luden gespielt, am Freitag. Und hatte da, ja, also das Ding ist, man muss halt dazu bedenken, dass ich ja die ganzen Tage, den Mittwoch, den Freitag, den Samstag, durchgängig erkältet war. Das heißt, ich habe wirklich immer zu Hause gesessen und mich totgeschnaubt und saß hier wirklich mit Schal um und roter Nase und allem und habe dann wirklich immer 2 Stunden, bevor ich wusste, es geht zum DJ-Gig, einfach eine Vic Daymate eingeworfen, das Ganze weggedrückt, mich geschminkt, was auch auf einem erkälteten Gesicht echt räudig ist und dann einfach die ganze Nacht dort Hochleistungssport an den DJ-Pulten gemacht. Und so am Freitag war so der Punkt, wo ich kurz auf dem Weg zur Arbeit, also zum Luden, bereut habe, dass ich das so mache. Da habe ich mich kurz so gefühlt, als wäre ich kurz vorm Break Together, aber sobald ich dann im Luden war, war auch die gute Laune wieder da und vor allen Dingen auch der Hype auf die Mucke. Und da ging es dann auch wieder und habe tatsächlich echt den ganzen Abend nichts von den Erkältungssymptomen gemerkt, bis die letzte Runde eingeläutet war. Dann hat mein Körper gesagt, okay, in der nächsten Stunde kommen wir ins Bett, da können wir ja jetzt langsam wieder krank werden. Und dann habe ich auch wirklich bestialisch wieder angefangen zu husten, habe mich dann röchelnd nach Hause geschleppt, mich hingelegt und bin dann am nächsten Tag natürlich zum ersten Gisela Halloween gegangen. Und da muss ich mal sagen, falls das Tom hört oder Andy, einer von den Gisela-Chefs, also dieses, wir machen irgendwas um 9 auf, damit die Abläufe flüssiger werden, ist ja schön und gut, aber das rafft immer vom Publikum keiner. Wir haben uns wirklich von um 9 bis um 10 wieder so zu Tode gelangweilt, quasi schon fast gegruselt, weil die natürlich niemand 21 Uhr, also es waren 10 Leute, die 21 Uhr gekommen sind, die überpünktlich waren, ansonsten halt niemand und das ist dann wirklich sehr, sehr öde für alle Beteiligten und ja auch ein bisschen verschwendete Personalkosten, so, weiß ich nie. Reicht, glaube ich, wenn man um 10 aufmacht, vor allen Dingen an der kleineren Halloween-Party. Es gibt ja immer die, die direkt an Halloween ist, also die heute nach unserer Aufzeichnung, heute Abend, ist quasi die ausverkaufte große Halloween-Party in der Gisela. Und dann gibt es immer noch eine zweite für alle, die da keine Tickets bekommen haben und die ist immer ein bisschen kleiner, die ist nur auf 2 Floors. Trotzdem mit dem vollen Gruselparcours und der vollen Deko und wirklich der Gruselparcours wird jedes Jahr geiler. Ich hatte die Ehre, da 2-mal durchzulaufen. Einmal alleine war ich einfach neugierig, ein 2. Mal als Probelauf, dann mit Leuten, die mich erschrecken. Und ich bin dort wirklich völlig mit 200 Puls raus aus diesem Gruselparcours. Gisela Halloween ist schon geil, obwohl ich ehrlich sagen muss, und das muss ich noch irgendwie überlegen, wie ich das dann noch der Gisela beibringe. Ich würde eigentlich nächstes Jahr oder spätestens übernächstes Jahr gerne mal irgendein anderes Halloween erleben, weil ich bin jetzt halt echt seit Jahren in der Gisela zu Halloween und irgendwie mal so eine Abwechslung wäre trotzdem ganz cool, so gern ich die Gisela habe, aber es ist immer so schwierig, ne? Das ist so wie, Schatz, wir müssen reden und wie bringst du das dann rüber, ohne dass das Gegenüber völlig pisst ist?
Nee. Ich bin ja, so ich kann, sicher. Also man gehört dann schon ab einem gewissen Punkt so in gewisser Weise zum Inventar, was auf der einen Seite eigentlich natürlich ganz super ist und jetzt mal unabhängig davon, ja, was wir die letzten Wochen auch schon ein paar Mal besprochen haben, dass man weiß, dass man hier einen ein konstantes Einkommen hat. Was ich daran, deswegen verstehe ich dich auch komplett, was ich aber halt trotzdem dann auch wirklich immer ein bisschen schwierig finde, weil man will ja dann irgendwann eine Veränderung. Aber ich kann dir mal sagen, im Vergleich zu mir hattest du wenigstens eine Halloween-Veranstaltung, denn, und da möchte ich jetzt mal an der Stelle den lieben Booker von der quasi, also anders, ich wäre Samstag zu Halloween in Frankfurt an der Oder im Kamea Club gewesen. Hab mich da auch mega
Das hast du uns ja erzählt. Da habe ich ja auch ganz aufmerksam zugehört, als du das erzählt hast.
Ja, natürlich, genau. Und es gab vielleicht, vielleicht bist du der perfekte Vorbote, denn ich weiß, wenn Lara Likör mir nicht zuhört oder vergessen hat, dass ich was erzählt habe, dann hat das vielleicht schon einen seherischen Hintergrund. Warum erzähle ich das? Ich bin am Nachmittag einfach mit meinem Fuß so beschissen umgeknickt, hatte das, muss ich fairerweise sagen, schon mal. Dann ist es so, wo du dir denkst, ah, unangenehm, aber okay, nimmst dir hier ein bisschen Schmerztabletten und guckst. Das Ganze ging dann natürlich weiter, dass ich ja dann doch irgendwann, wer hätte es gedacht, zum Bahnhof musste und an diesem Bahnhof leider nicht mehr auftreten konnte. Also wirklich, ich total zerscherbelt war und oh, jetzt habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass ja aktuell ich das Gefühl habe, dass es jetzt gerade nie unbedingt so hier meine goldene Phase ist. Ist halt manchmal so. Und deswegen bin ich dann wirklich ins Taxi auf einem Bein springend wieder rein, bin nach Hause und musste leider die Samstagabendveranstaltung absagen, wo ich froh bin, dass es da Gott sei Dank noch ganz schnell aus irgendeiner Ecke eine Aushilfe kam und entsprechend ja spektakulär und niedergeschlagen war dann jetzt eigentlich mein Wochenende. Denn ich lag wirklich so bis, kann man schon sagen, bis gestern Abend noch inklusive Arztbesuch bei mir auf der Couch. Toi, 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 das ist erstmal immer das Einzige, wo du dann, wenn du Montag zum Arzt gehst und denkst dir, oh Gottes Willen, bitte mach, dass es nichts Schlimmeres ist. Toi, 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 also es ist quasi wie nur eine Art Überdehnung von irgendwelchen Bändern. Ist aber halt trotzdem beschissen. Und jetzt laufe ich heute schön mit Klumpfuß, passend zu Halloween, zur Veranstaltung. Aber das Schöne ist, es fällt wahrscheinlich gar nicht so sehr auf, weil die denken, Mensch, cool, der läuft wie Frankenstein. Ja, that's DC Mike at his best.
Naja, cool, da hast du dir ja wirklich, du machst immer Sachen, mir fehlen wirklich manchmal auch echt die Worte. Also, ich weiß nie, ob das wirklich für deine Mutter so eine gute Idee ist, immer diesen Podcast zu hören, ja. Ob die dann beruhigter wird so über dich oder ob die sich dann noch mehr Sorgen macht. Das ist ja, also wirklich, wie schaffst du das denn so umzuknicken, dass du nicht mehr auftreten kannst? Das ist mir im Leben noch nicht passiert. Ich habe oft, du kennst mich ja schon eine Weile, ich habe ja oft mit Fußproblemen zu kämpfen und habe auch wirklich sehr, sehr oft das Gefühl, ich kann gar nicht mehr laufen, aber ja, ich glaub, dass ich dann...
Ich glaube, das Problem ist immer, wenn du einmal da dir in irgendeine Richtung anders ist, ich glaube, wie wenn du dir, sagen wir mal, die Schulter auskugelst, wenn du das einmal gehabt hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass das irgendwann wieder mal passieren kann. Und ich muss dazu sagen,
ja, stimmt.
Ich habe das irgendwann so in der Pandemiezeit, wo ich mir nebenbei noch einen Job wieder quasi als Abräumer gesucht habe, damit wenigstens ein paar Euros in die Kasse reinkommen. Und da ist es halt, ich bin ja durchaus, sagen wir mal, sehr dynamisch mitunter unterwegs. Was allerdings, wenn du halt dann eben, ich sag mal, deinen Fuß sich wirklich einmal fast, sagen wir mal, um 90 Grad nach innen biegt, nicht unbedingt geil ist. So, und da muss ich dazu sagen, Da lag ich glaube, so knapp 3 Monate flach, was natürlich in dieser ganzen Pandemiezeit nicht groß aufgefallen ist, weil ja, man konnte ja eh nichts machen und das heißt, es konnte gut auskurieren. Und ich bin einfach in irgendeiner ganz blöden Bewegung und musste halt jetzt wirklich bewusster drauf aufpassen. Wie gesagt, toi, 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 jetzt ist quasi der Fuß in so einer Art fixierten Lage, wo du halt wirklich gar nicht drauf herumkommst, dass irgendwas ist. Und ja, mit dem ein oder anderen Schmerzmittelchen geht's schon. Insofern, hey, was will man mehr? Aber ja, genau, deswegen war ich ganz, ganz glücklich, dass wenigstens bei dir dein Halloween zumindest schon mal stattgefunden hat. Trotz, dass du eigentlich...
Oh, ich hatte noch eine Halloween-Veranstaltung und zwar gestern, also wenn ihr den Podcast hört vorgestern, dann müssen wir auch noch drüber reden. Ich hatte nämlich die zweite Ausgabe der zweiten Staffel von Topf voll Schminke, unser großes Halloween-Spezial. Und wie soll ich sagen, also unser Plan ist völlig aufgegangen von Gussi und mir. Wir haben uns ja vorher überlegt, Halloween-Spezial, wie können wir die Leute richtig schocken? Und ich glaube, alles, was wir machen hätten können, was wirklich mit Halloween zu tun hätte, also jemand, der auf der Bühne kotzt, jemand, der dort auf der Bühne jemand absticht, irgendwas Gruseliges, hätte nicht den Effekt gehabt, wie das, was wir gemacht haben. Wir haben nämlich einen Schlagersänger eingeladen, weil wir uns gesagt haben, gruselig für uns und auch für viele unserer Fans ist ja eigentlich dieses ganze Schlagerding und dieses ganze Schlagerthema. Und da hatten wir dann Kevin Neon da als Gast und das war wirklich richtig cool. Also der hat auch 2 Songs zum Besten gegeben, inklusive Leute fangen an im Publikum Disco Fox zu tanzen und alle klatschen auf die 2 und auf die 4. Und es war wirklich so ein bisschen wie Topf voll Schminke meets Fernsehgarten.
Geil.
Und du hast wirklich in den Gesichtern gesehen von einigen Leuten, Alter, ist das gruselig. Also es hat genau diesen Zweck erfüllt, der liebe Genie Ignis, wo man ja auch sagen muss, der ja auch eher so aus der Gothic-Richtung kommt und mit Schlager wahrscheinlich ja nicht so, so viele Berührungspunkte hat, hat auch so ein bisschen geguckt wie, was passiert hier gerade in meinem düsteren, schwarzen, voller Skelette hängenden Gruseltheater, warum ist jetzt hier auf einmal Fernsehgarten? Also es war wirklich, wirklich richtig cool. Kevin auch ein super Gast, also der hat auch sehr, sehr viel von sich selber erzählt und hat tatsächlich auch, muss man dazu sagen, er war ja mal eine Zeit lang der Manager von Melanie Müller und hat tatsächlich auch über diese Zeit ein bisschen berichtet. Details dazu gebe ich natürlich hier im Podcast nicht wieder. Wer keine Tickets hatte, hat einfach Pech. Das ist ein bisschen auch das Konzept von Topf voll Schminke, dass alles, was dort passiert, ein bisschen dort bleibt. Aber es war sehr, sehr spannend. Also alle Leute, die sich so denken, okay, jetzt ist schon das 2. Mal, dass es eigentlich ganz, ganz cool klingt und ich war wieder nie da, holt euch doch einfach mal Tickets für die komplette restliche Staffel. Wir haben jetzt noch 6 Ausgaben vor uns und es gibt für jede dieser Ausgaben noch ein paar Tickets und ich sag mal so, jedes Ticket kostet nur 10 €. Also das solltet ihr eigentlich nicht knausern, ganz ehrlich. Da kriegt ihr quasi für den Preis von einem normalen Konzert, kriegt ihr alle Shows. Holt euch einfach mal die Tickets.
Naja, und die
vor allen Dingen für den Dezember, aber da muss man nur dazu sagen, der Dezember ist mittlerweile auch durch unsere Werbung hier im Podcast halb ausverkauft. Da gibt's gar nicht mehr so viele Tickets.
Ha, schade, Mensch, guck mal, da kann man nur hoffen, dass mindestens ein genauso talentierter Sänger um die Ecke kommt. Ey, nee, aber das, und ohne dir da jetzt zu sehr so zu sülzen, ich finde es ja wirklich insofern auch geil. Ich meine, das ist ja trotzdem ein gewisses Risiko, auch was ihr dann immer mit den Gästen eingeht. Also das heißt, ich habe ja nun die erste Staffel, die noch im Projekttheater Dresdner Neustadt stattgefunden hat, ja gesehen. Und da dachte ich mir immer trotzdem, wow, ich finde es halt wirklich immer mutig und geil, dass ihr euch halt wirklich auch Leute einladet, die halt nicht nur gefällig sind. Was meine ich mit gefällig? Man könnte jetzt natürlich durchaus sagen, ich glaube, da müsstest du oder auch der liebe Gussfehler einmal in seinem Telefon gucken und dann würdest du relativ schnell einen relativ guten Pool an Leuten zusammenbekommen, wo du weißt, ja, guck mal, der ist eigentlich, der quatscht ganz gut, der macht dies, der ist Künstler. Aber ich finde halt diese Range an Leuten super und ich finde einfach, wie du schon meinst, gerade für dich und für den lieben Gussfehler, einfach zu sagen, ey, natürlich, Halloween, was ist das höchstmögliche an Grusel, was wir verbreiten können? Natürlich einen Schlagersänger. Ich finde es überragend.
Und der wusste das auch natürlich. Also der ist ja, der hätte sich ja sonst gefragt, warum bin ich hier in den Halloween-Spezial eingeladen und bin gar nicht verkleidet. Sondern der wusste ja von vornherein, warum wir ihn einladen und hat das von vornherein mitgespielt. Also das war ja auch das Geile daran, dass er da wirklich mitgemacht hat und da trotz allem voll seine Schlagerstory erzählt hat. Also er hat voll seinen, ich bin Schlagersänger, voll verkauft, der hat sich ja auch selber trotzdem weiterhin ernst genommen und hat sich gar nie irgendwie so, wie wir das wahrscheinlich in unserer Unsicherheit gemacht hätten und sich dann völlig selber lächerlich gemacht hätte, überhaupt nicht, sondern das war wirklich vollkommen authentisch und vollkommen geil und wir hatten das erste Mal, das fand ich richtig geil und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Man sagt ja immer in der Pause, gucken wir mal, wie viele Leute danach noch da sind. Wir hatten das erste Mal das Phänomen, dass 4 Leute in der Halbzeitpause gegangen sind. Und das lag aber nicht daran, dass die Show scheiße fanden, sondern als die reingekommen sind, dachte ich schon, die sind aber ein bisschen alt für unsere Zielgruppe. Ich glaube nicht, dass sie die Insider verstehen. Die wollten in eine Zaubershow. Die haben aus Versehen Tickets für Topf voll Schminke geholt, weil sie dachten, das ist eine Zaubershow, weil es ja im Zaubertheater stattfindet.
Ah.
Also wir haben jetzt auch einen schönen Text drin stehen, dass wir keine Zaubershow sind und die Leute bitte darauf achten sollen, wenn sie Tickets holen, sondern wir nur ein Gastspiel sind. Ja, die sind in der Hälfte gegangen, haben aber trotzdem noch beim lieben Ginny Ignis liebe Grüße dagelassen, dass sie die Show sehr gut fanden, aber sich nicht als die Zielgruppe sehen. Also sie fanden es trotzdem unterhaltsam, wollten aber die 2. Hälfte nicht bleiben. Und ich finde, das spricht schon für eine Show, wenn Leute in der Hälfte gehen, dann, also das ist, so werden doch immer gute Halloween-Horrorfilme vermarktet. Mit die Audience ist in der Hälfte aufgestanden und gegangen, weil sie es nicht mehr ertragen haben. Und so ist es auch mit unserem Halloween-Spezial gewesen.
Hey, mega. Ey, ja, wie gesagt, also ich freue mich einfach wirklich für euch erstens, dass ihr das weiter durchzieht und auch, dass du, wie du schon sagst, einfach dort mit eurem neuen Theater, sagen wir mal, auch wirklich ein bisschen mehr künstlerische Freiheit dort ohne den immer großen Ansatz, dass wir da jetzt hier die große politische Bildung mit rüberbringen, machen. Und, also das kann ich nur nochmal sagen, bei mir geht's ja genauso, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie auf irgendwelchen Geburtstagspartys oder irgendwo mal wieder eingeladen bin, ich finde, wenn Leute wirklich überzeugt von ihrem Tun und Schaffen sind, selbst wenn es nicht meins ist, und ich würde mich da ja genauso sehen wie du, ich bin ja nun auch, weiß Gott, alles andere als ein Schlagersänger, aber wenn Leute wirklich von ihrem Tun halt so überzeugt sind, finde ich, bockt das auch denen wirklich zuzugucken. Und ich finde es dann halt eigentlich auch gerade wichtig, dass man nie versucht, sich dann selber irgendwie lächerlich zu machen, um sich da vielleicht beim Publikum ein bisschen anzubiedern, sondern zu sagen, nee, ich mag das, ich liebe das und ich produziere, das muss man ja sagen, das macht ja Kevin Neon auch. Also er ist ja eigentlich in dem Sinne kein klassischer Schlagersänger, sondern der produziert ja auch selber. Und ja, toi, 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 insofern freue ich mich einfach, dass ihr da den fantastischen Abend hattet beim Topf voll Schminke zum etwas anderem Halloween-Special.
Hä?
Ja, jedenfalls, jetzt gerade bei mir so.
Ich habe gerade völlig einen Faden verloren, sorry.
Kurz, also sprich, du hast ja gesagt, aber für November gibt's jetzt noch Tickets.
Für November gibt es noch Tickets, für Dezember, es gibt noch für alle Shows, die in Zukunft stattfinden, Tickets. Es gibt für Dezember nicht mehr viele, für November sind auch schon einige weg. Für die Shows, die später sind, gibt es noch mehr. Also ich finde tatsächlich, das ist eine coole Geschenkidee, wirklich. Wenn ihr Leute habt, die ihr nicht leiden könnt, dann macht es doch einfach ganz subtil. Schickt die in eine Show, wo sie es hinterher bereuen, dass sie da waren. Schickt sie einfach zu uns, wir würden uns wirklich drüber freuen. Das ist eigentlich so die beste Art und Weise, wirklich vielleicht noch, wenn ihr so einen richtig spießigen Kollegen habt, dann schenkt dem das und sagt dem vorher nicht, was passiert. Schickt den einfach ins Theater. Das ist,
wobei man klarerweise sagen
man kann
muss,
das auch Leuten schenken, die man mag. Ich glaube tatsächlich, die Show Topf voll Schminke ist für Leute gut, die entweder mich kennen oder Gussi kennen. Wenn man uns beide noch nie vorher gesehen hat, ist es, glaube ich, wirklich sehr, sehr witzlos, weil man die ganzen Insider-Jokes nicht versteht. Aber wenn man einen von uns kennt, ist diese Show, glaube ich, wirklich gut und wirklich eine gute Geschenkidee. Also wenn ihr da draußen Leute habt, die vielleicht Fan von Gussfehler sind oder Fan von mir, ich mag es ja kaum glauben. Ist jetzt eigentlich auch genug Werbung hier, die ganze Zeit nur für Topf voll Schminke, Mensch.
Aber freut mich auf jeden Fall, dass ihr da einen mega, mega, mega guten Abend hattet. Ich würde noch mal ganz kurz zu dem einen Thema zurückkommen. Wie begründet sich das, wo du sagtest, okay, also vielleicht nächstes Jahr wäre oder übernächstes Jahr wäre mal was anderes außer Gisela auch mal ganz cool? Ist es einfach so ein Grundgefühl, was du so hattest, oder ist es einfach so, wo du sagst,
ja,
ach, einfach mal eine Veränderung?
Ich habe immer das Gefühl, es gibt so viele Halloween-Partys und ich kenne ja gefühlt in den letzten 5, 6, 7 Jahren nur die Gisela. Und ich verpasse immer ganzen anderen Halloween-Partys und würde voll gerne auch mal auf einer anderen Halloween-Party spielen, aber das ist halt schwierig, weil die ja meistens am selben Tag sind wie die in der Gisela. Ja. Das ist so ein bisschen ein Dilemma. Ich meine, das Problem ist ja auch, dass ich glaube, also ich will jetzt hier nie zu viel interner ausplaudern, aber wir sind ja unter uns.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass mein Floor bei der Halloween-Party in der Gisela der unwichtigste ist. Dieser Haus-Elektro-Floor ist, glaube ich, der unwichtigste, auch immer der am schlechtesten frequentiert ist. Und die Leute kommen eigentlich mal, also die letzten Jahre waren so, dass zu Halloween die Leute nur zu mir auf den Floor gekommen sind, um sich zu beschweren, warum denn hier nicht Techno läuft, sondern Haus. Das ist etwas, daran habe ich mich mittlerweile gewöhnt, dass sich sehr, sehr viele Leute beschweren, dass nicht Techno läuft, sondern Haus und lieber Techno hören wollen. Ich müsste vielleicht einfach irgendeinen Filtermixer einbauen, der einfach die Clap auf der 2 und auf der 4 rausfiltert, dann ist es ja eigentlich identisch dieselbe Mucke, aber redet euch nur ein, dass euer Techno ja so viel kreativer und geiler ist, der sich nimmer eine ordentliche Vielfalt an Drums leisten kann. Peinlich, finde ich. Ich liebe das auch, das ist ja ganz kurz off topic, wenn Leute zu mir kommen und sich Techno wünschen und ich dann sage, ich mag kein Techno, das ist die langweiligste Musik der Welt. Und die stehen dann so 10 Minuten mit so einem völlig schockierten Gesichtsausdruck da, weil die nicht verstehen können, wie ich Techno langweilig finde. Und ich bin ja auch ganz ehrlich, jetzt mal unter uns, Techno finde ich ja gar nicht so langweilig, zumindest ein Großteil, nee. Aber ich liebe das einfach, Techno-Fans anzupissen, weil die sind auch immer so eingefahren. Die wollen nur stumpfen, so richtig stumpfen Techno, der nur aus einer Kick besteht, Alter. Junge,
es ist, weiß ich nicht. Aber ich sag mal, aber ganz
das wäre eigentlich geil, so ein Vierer Loop-Sample von Splice runterzuladen mit so einer Kick und einfach zu loopen und dann einfach in den Rochen gehen und dann nach 2 Stunden kommst du wieder und die stehen dort immer noch.
Aber ohne Mist, aber da hast du doch eigentlich für dich selber die perfekte Brücke geschlagen, ohne da sozusagen dem lieben Veranstalter da irgendwie zu nahe zu treten, sondern das kann man ja in die und die Richtung sagen. Also auch das ist bei mir in den Jahren und auch dieses Jahr schon passiert, dass es zum Beispiel auch Läden gab, wo ich einfach auch denke, okay, also eigentlich würde es besser passen, wenn hier jemand anders spielen würde. Nicht jemand anders, sondern wenn grundsätzlich ein anderes Genre ist. Also, bestes Beispiel, ich war mal in einem Laden, da wurde halt dann wirklich straight über den kompletten Abend, obwohl es musikalisch überall ausgeschrieben war, dass es halt keine Deutschrap-Party ist, aber da wurde sich den kompletten Abend nonstop Deutschrap ohne Ende gewünscht. So. Und da bin ich zum Beispiel dann auch zum Veranstalter hin und habe gesagt so, du, es ist total cool hier mit dir und so, aber rein von dem, was sich die Leute wünschen, tun und machen, glaube ich, werdet ihr besser bedient mit einem DJ, der, sagen wir mal, prozentual vielleicht eher zu 95% Hip-Hop spielt oder Deutschrap und vielleicht mal 3-4 House-Songs dazwischen bastelt, als sozusagen mich. Und auch finde, das ist irgendwie ja eine gewisse Stärke, wenn man sich das eingestehen kann. Und so ist das ja vielleicht eigentlich ein guter Deal, dass halt dann irgendwie, keine Ahnung, das nächste Mal halt irgendwelche, dass es da irgendeinen Hardtech-Floor gibt und du halt dann einfach wie ein Vögelchen hinaus in die Welt auf eine andere Veranstaltung gehen kannst.
Ja, ich sag mal, ich habe das ja das letzte Mal schon, oder die letzten Male, das Feedback immer weitergegeben, aber es war doch immer der Wunsch, ja, aber du gehörst zu unserem Halloween und wir möchten, dass du dabei bist. Ah, das und das finde ich ja auch richtig süß und das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Und deswegen, ach, vielleicht bin ich dann nächstes Jahr doch einfach nochmal in der Gisela zu Halloween. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite muss man ja auch bedenken, ich finde ja Halloween eigentlich auch risch beschissen. Also es ist ja, mich nervt das ja, wenn alle kostümiert sind und ich nicht mehr im Mittelpunkt stehe. Von daher ist es ja eigentlich auch egal, wo ich Halloween verbringe. Machen wir uns mal nichts vor. Und ich sag mal so, ich habe ja dieses Jahr auch eine Vielfalt. Ich habe 2-mal Halloween in der Gisela, aber ich habe auch 1-mal Halloween im Luden und ich hatte 1-mal Halloween im Chateau Zaubertheater. Von daher will ich mich gar nicht so beschweren. Das war einfach nur so ein, ja, ich weiß auch ich glaube, manchmal ist das so, dass man einfach, wenn man alt wird, sehr, sehr unzufrieden ist. Ich habe gestern auch, es hat mich richtig angekotzt, in der Top-Voll-Schminke-Sendung haben Kevin Neon und Gussi Bede gesagt, dass sie kein Problem mit dem Älterwerden haben. Und ich saß dort und habe mich gefragt, wie macht ihr das? Ich finde, es gibt nichts, worüber ich mir mehr Gedanken und Sorgen mache, als darüber, dass ich älter werde. Es gibt nichts, was mich mehr belastet. Ich habe wirklich, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich den Beauty-Dog näher kommen und bin da wirklich absolut unzufrieden. Ich finde das so schlimm. Ich weiß nicht, ich bin ja auch irgendwie geistig immer noch so ein 14-Jähriger in vielerlei Hinsicht, so was meine ganzen Hobbys und Freizeitgestaltungen angeht und auch manchmal, wie ich mit Konfliktsituationen umgehe, als wäre ich gerade frisch in die Pubertät gekommen. Ich bin schon ein bisschen zurückgeblieben und ich finde diese Vorstellung, meine kleinen Cousins wirklich, also die sind, ich glaube, 7 und 9 oder, nee, das ist Quatsch, der eine ist älter. Nee, 7 und 9, das kann gar nicht sein. Die sind auf jeden Fall irgendwas unter 18.
Okay.
So grob der Rahmen. Über 0 unter 18. Können beide schon sprechen und laufen und auch sehr, sehr, sehr körperlich anstrengend werden. Und die haben so zu mir gesagt, wie feierst du denn deinen 30. Geburtstag? Und ich gucke diese an und sage einfach, gar nie, das ist kein Grund zum Feiern, ich kann das nicht. Also ich, wie geht's dir? Also hast du Probleme damit, älter zu werden? Ich finde es so schlimm.
Also ich würde lügen, ich bin ehrlich, so mit 28 Jahren, ja, da hatte ich, glaube ich, wirklich auch sehr, sehr viele Probleme, aber ich glaube, es lag eher daran, dass so diese selbstgesteckten Ziele, die man dann irgendwann sich vielleicht auch von außen her noch ein bisschen vorgenommen hat, nämlich Haus, Kinder und Co., dass das alles nie wird, gekoppelt damit, dass irgendwann jetzt dann doch, und ich finde, es ist, also ich kann dir so sagen, ich glaube, das Schlimmste hast du überstanden, wenn du wirklich die 3 vorne stehen hast, weil dann, ich glaube, wird es nicht mehr so schlimm. Ich glaube, diese 2 nicht mehr vorne im Geburtsalter zu haben ist, oder im Geburtstag, im Jahrgang ist halt das Nachteil, ist der Nachteil, du bist halt dann wirklich auch in der, du bist halt auch in der Ansehensweise, bist du halt offiziell für die Leute älter. Das ist halt so. Probleme kann ich eigentlich gar nicht haben. Also ich muss dazu sagen, wenn ich überlege, ich würde sagen, ich war mit 28 definitiv unzufriedener, weil man doch noch versucht hat, irgendwelche Erwartungen, die an einen herangetragen werden, zu erfüllen, auch sei es jobmäßig, sei es, wie man sich zu verhalten hat, sei es Umgangsform, Freunde, bla bla bla. Und all das ist, finde ich, dann irgendwie mit der 3 vorne ran wirklich um einiges leichter geworden. Also ich finde, man, das klingt so schwülstig, aber es ist schon so, ich finde, man findet schon ein bisschen mehr zu sich selbst. Und insofern würde ich sagen, freu dich darauf, auf das, was noch kommt, weil du hast jetzt natürlich den ganzen Schritt schon voraus, dass du eigentlich schon du selber bist. Das klingt wie ein
Andreas Burani-Song, was du hier erzählst.
Bitte?
Oh, das klingt wie ein Andreas Burani-Song hier, deine Worte.
Ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt noch eine
Piano-Fläche. Freut dich auf das, was da noch kommt, Alter.
Nein, aber also ich würde...
Gibt es da nicht sogar so ein Lied, auf das, was da noch kommt? Aber es ist, glaube ich, von Mark Forster, oder?
Ja.
Ich bin mir gar nicht sicher.
Also ich bin ganz ehrlich, ich würde es mal so
unterbrechen. Max Giesinger. Max Giesinger.
Und Lotte auf das, was da noch kommt. Also rein optisch kann ich dir sagen, glaube ich, niemanden, der sagt, dass es ihm nicht stört, wenn er älter wird. Weil, also rein optisch ist dort schon durchaus eine Veränderung, wo du dir denkst, naja, das sah alles vor 10 Jahren ohne irgendeine große Arbeit im Sinne von, dass ich dann doch mal ein paar Liegestütze machen muss, noch besser aus. Und ja, insofern glaube ich da dem lieben Kevin und dem lieben Gussfehler bedingt, möchte ich es mal nennen.
Na gut, dann liegt es also nicht nur an mir. Das ist sehr, sehr schön und sehr, sehr beruhigend. Und ich merke auch immer mehr, ich habe ja immer diesen Reflex, du kennst den Reflex, ja, ich mache ja Leute grundsätzlich, andere Menschen immer älter, als sie sind.
Ja, gerne.
Also wenn ich mit dir spreche, mache ich dich ja gern, bringe ich dich ja gern schon so in den 60er-Bereich rein, obwohl du natürlich erst im 50er-Bereich bist.
Selbstverständlich.
Und das ist ja auch nur so ein Panikreflex von mir, um diese Distanz zwischen meinem Alter und dem Alter meiner älteren Mitmenschen zu schaffen, um zu betonen, dass ich ja eigentlich noch ganz jung bin. Also das ist ja eigentlich, kommt ja wirklich aus einer ganz tiefen Psychologie, wie es in meinem Kopf aussieht.
Es ist, aber ohne Mist,
ich finde es so ekelhaft. Ich finde mich selber abstoßend zu wissen, dass ich im April 30 werde. Obwohl es ja nichts Schlimmes ist, es ist ja nur eine Zahl, ich weiß das schon, aber wow, 30.
Ja gut,
glaubt mir doch auch keiner mehr meinen jugendlichen Leichtsinn. Dann kommen nämlich diese Sätze wie, Junge, krieg dich mal in den Griff, du bist jetzt 30.
Da
so Sätze, die ich gerne zu dir sage, wenn ich mal ein ernstes Wörtchen mit dir rede.
Da kann ich dir halt nur sagen, das meine ich halt. Ab 30 ist es so wie bei mir, da wird es dann harte Arbeit. Das heißt, du musst dann wirklich immer, wenn du unterwegs bist, auch wirklich beweisen, dass du eigentlich schon fast an der Grenze zur Unzurechnungsfähigkeit bist. Wenn du irgendwo im Partykosmos unterwegs bist, dann irgendwann akzeptieren die Leute, okay, wir kommen jetzt mit der Argumentation, du bist ja über 30 einfach nicht weiter, sondern wir müssen jetzt einfach hinnehmen, dass dieser Mensch hier gegenüber halt so ist, wie er ist. Also insofern würde ich sagen, du musst einfach umso mehr nach vorne gehen und den Leuten beweisen.
Also noch exzentrischer werden, als ich ohnehin schon bin, meinst du? Soll ich dann, dass ich dann irgendwann auch so Harald Glückler-mäßig mit so Blumenteetassen in der Handtasche ankomme?
Ich sag mal, wenn du der Meinung bist, dass sich das für dich gut anfühlt, da sind wir halt auch wieder bei dem, was wir mal hatten. Ich glaube, schwieriger ist es dann, wenn du dich in irgendeine Rolle reindrückst, wo du halt nicht unbedingt reingedrückt werden solltest. Deswegen ist es ja auch so, dass eben ich bei mir oder bei anderen Leuten, ich immer denke, ja, vielleicht so einmal im Jahr sollte man schon ein bisschen intensivere Reflexion machen, um zu überlegen, okay, mache ich das jetzt hier alles nur noch, um irgendeinem Idealbild hinterher zu haschen? Und da würde ich nochmal schnell die Brücke zu dem Bockbieranstich. Ich finde, wenn du dann natürlich ab einem gewissen Alter irgendwo auf einer Party bei 20-Jährigen stehst und dann zu denken, dass du jetzt noch einer von denen bist, also ich glaube, dann wird es irgendwann peinlich. Wenn du irgendwann für dich sagst, ja, nee, ich bin halt hier das, was ich bin, auch mit dem Alter, was ich habe, dann, ich glaube, ist das auch um einiges authentischer, als wenn du dich jetzt versuchst, noch krampfhaft an die Jugend ranzuwanzen, auch zumindest, wenn du auch denkst, irgendwelche Themen musst du jetzt hier aufgreifen, die gerade relevant sind, dann denke ich mir, dann sag lieber nee. Und das ist ja genau der ähnliche Sache, wie wenn dann irgendwie ab einem gewissen Alter, 50, 60, dann die Leute versuchen, noch einen ganz jugendlichen Sprech an den Tag zu legen. Das wird dann halt wirklich sass.
Cringe.
Genau.
Ja. Und es ist einfach cringe, wenn Leute das machen. Aber ich merke das auch, dass ich immer...
komm.
Dass ich immer weiter wegrücke. Oh nee, wirklich. Jetzt kommt hier wirklich die große Therapiestunde über die Frau Likör, die nie altern kann. Ich sehe mich wirklich, ich sag's euch, meine Zukunft prognostiziere ich. Ich werde wie Cher werden irgendwann. Das ist dann einfach nur noch so ein einziges Ersatzteillager. Natürlich, also wie Cher sage ich jetzt als Vergleich, weil Cher halt sehr, sehr hochwertig aussieht dabei.
Ja.
Und das wünsche ich mir für mich natürlich auch, dass das nicht so... Ja, eben nicht Harald Glöckler. Also es soll schon noch aussehen wie ein Mensch und nicht wie eine aufgefetzte Matratze, wo irgendwie so ein Straßenhund sich dran ausgetobt hat. Liebe Grüße. Eine
aufgefetzte Matratze, finde ich, das ist eigentlich die schlimmste Beleidigung, die man jemandem geben kann. Du siehst aus wie eine aufgefetzte Matratze.
Aber ich hab auch das Gefühl, dass Harald Glöckler wirklich mit so einem Foto von so einer aufgefetzten, vollgepissten Straßenmatratze, wo so ein Hund gerade noch so reingekeilt ist, zu seinem Beauty-Dog geht und sagt, ich will das da. Also das denke ich schon.
Da sehe ich mich.
Das so möchte ich aussehen für die Gala. Ja, doch, also das könnte ich mir vorstellen.
Aber apropos alte Matratze, du warst ja die letzten Tage immer fleißig unterwegs und wir hatten ja schon mal das Thema Stefan Raab und es ist wieder soweit. Stefan Raab tut sich nämlich mit der ARD, dem NDR zusammen und wird da quasi den Vorentscheid zum ESC im nächsten Jahr wieder mit seiner Anwesenheit oder mit seinem Support an Produktivität und Kreativität unterstützen. Was hältst du davon?
Ich finde es so dämlich, nachdem wir jetzt alle gesehen haben, dass Stefan Raabs Comeback ja wirklich niemanden mehr interessiert, außer die 20 Hardcore-Stefan Raab-Fans. Und der ja wirklich, also der hat ja online, das fand ich jetzt ganz witzig, Bill Kaulitz hat das jetzt mal so angesprochen, Bill Kaulitz Instagram-Story gucken mehr Leute an, und zwar die vierfache Menge von denen, die sich online Stefan Raabs Sendung angucken. Also, das ist ja wirklich an Irrelevanz kaum noch zu untertreffen. Und jetzt, ich sag dir, das wird der peinlichste Eurovision-Dings. Wir werden wahrscheinlich ein paar mehr Punkte haben, weil das so verstörend sein wird. Aber man wird halt merken, dass er, genau wie man bei allem, was Stefan Raab gemacht hat, gemerkt hat, der ist einfach ein bisschen zurückgeblieben. Also zeitlich zurückgeblieben. Der ist nie dumm, aber der hängt halt einfach noch dort, was er halt früher gemacht hat, als wäre er nie weg gewesen. Und genauso wird sich das auch anfühlen. Das wird so ein richtiges, so eine wohlige Fremdschamdecke, in die wir eingehüllt werden. Bin ich mir recht sicher.
Naja, und auch dort eigentlich bei dem Thema halt Alter, wo ich glaube, dass das auch ein Thema ist, mit dem Stefan Raab wahrscheinlich nicht sonderlich gut umgehen kann. Für mich halt dort auch die große Herausforderung, einfach weil der Kollege versucht natürlich dort irgendwie noch so zu tun, als wäre da noch schwer am Zeitgeist, aber ich glaube, sich einfach einzugestehen, dass man irgendwie eben nicht mehr am Puls der Zeit ist. Selbst wenn du dir für irgendwie dein Comeback-Feature noch irgendwie Chiaku und Sido mit ins Boot holst, um da sich noch ein bisschen bei den jüngeren Leuten...
Aber das ist doch genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, dieses Cringe, wenn Leute über 60 versuchen, so Jugendsprech sich anzunehmen. Genau das ist doch das, was Stefan Raab gerade macht.
Genau, und deswegen denke ich mir, cool, also ich sag mal, und ich könnte mir aber vorstellen, irgendwie das beim NDR oder dort in diesen verantwortlichen Gremien, die ja für den Vorentscheid auch zuständig sind. Und man möchte betonen, der ist ja mittlerweile so wichtig, dass der letztes Jahr, ich glaube, irgendwann abends 22 Uhr mehr oder weniger unterm Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, war das dann auch so ein Moment, wo ich mir dachte, come on, warum so peinlich? Ich finde, wenn dann einfach wirklich so richtig ultra, ultra fresh, das finde ich halt dann wirklich irgendwie wieder super. Und oder halt dann einfach alles so richtig altbacken lassen, wie es immer war. Aber dann so eine komischen Zwischendinger. Und ich muss das sagen, dadurch, dass ich ja jetzt Samstag leider meinen Abend auf der Couch verbracht habe, habe ich es geschafft, möchte ich es mal nicht nennen, sondern habe ich mich genötigt gefühlt, mal wieder für eine halbe Stunde bei DSDS reinzugucken. Ja, und das ist halt auch wie so ein
das
Gaul.
Das gibt's noch?
Naja, ja, das ist, ja, natürlich. Es ist mittlerweile ist.
Ich dachte, den Sendeplatz von DSDS hat Stefan Raab bekommen.
Na, darüber hat man spekuliert, aber jetzt ist es scheinbar doch nicht so schlimm. Also, das heißt, es war der klassische Recall. Und dort muss ich auch sagen, ja, sorry, diese Sendung, die existiert jetzt mittlerweile, ich glaube, im 21. Jahr. Und das Ding, das Pferd ist halt irgendwie totgeritten. Und nee, da helfen wir halt.
Ich muss gerade mal irgendwie rausfinden über Wikipedia, wer denn überhaupt Staffel 21.
Also ich hätte.
Das ist. Nee, warte mal. Wer ist denn jetzt die Jury? Das versuche ich rauszufinden.
Das kann ich dir sagen. Beatrice Egli, Loredana, Petro Lombardi und Dieter Bohlen.
Das heißt, zwei davon sind ehemalige Gewinner von DSDS? Und Loredana.
Genau. Und Loredana wurde so...
Aber Loredana, wann hatte denn Loredana ihren letzten... Oh, 2020 war die letzte Veröffentlichung von Loredana? Ach nee, Album. Warte mal.
Ja, also ich würde mal sagen,
aber so Loredana hatte ihren letzten Hit 2020.
Ja, das kommt hin.
Pietro Lombardi hatte seinen letzten Hit, als er DSDS gewonnen hat.
Also seine Freundin.
Beatrice Egli ist also, und Dieter Bohlen, sagen wir mal, hatte ein sehr, sehr ungewolltes Comeback. Das heißt eigentlich, das können wir sagen, Beatrice Egli ist die einzige erfolgreiche Sängerin in dieser Jury.
Und das ist ja krass. Und da muss ich dir sagen, das ist auch die komische Weise, was ich selber nicht gedacht hätte. Und das ist diejenige, der man am meisten eine gewisse Kompetenz auch irgendwie abnimmt, weil Loredana...
Doch, na klar, die hat doch am meisten mit richtiger Musik zu tun, das ist doch
verlogisch. Ja, und sag mal, die füllt halt natürlich wirklich auch noch große Touren und nicht nur die Krankenhäuser, weil irgendwie die Freundin da weggeschlagen wird. Mungelt
ja.
Man.
Loredana finde ich halt auch... Also Loredana, ich finde Loredana hat so ein bisschen was, als würden jetzt so Krupp-Teckern irgendwie in der Jury sitzen, also so irgend so ein Hip-Hop-Name, der mal 2 Wochen angesagt war und dann aber keinen Menschen interessiert hat.
Es ist
Loredana, das war doch wirklich ein Sommer, wo Leute das ist so, also selbst Capital Bra, wo auch die beste Zeit vorbei ist, würde ich sagen, sehe ich noch eher als erfolgreichen Rapper, aber Loredana war doch echt so schnell wieder weg, so schnell konnte man gar nicht gucken.
Ja, und im Gegenzug muss man einfach ganz fix schnell erzählen, das fiel mir jetzt noch ein, und zwar, wir hatten doch vor kurzem so diverse Artists, die, obwohl die in ihrer Zeit wirklich ultra erfolgreich waren, dies aber leider nicht geschafft haben, dann irgendwie in diesen großen Flashback-Momenten, das heißt die besten Stars der 90er, 2000er. Nee, pass auf, Katy Perry hat es ja doch gut geschafft. Weißt du, wer es nicht geschafft hat? Christina Aguilera. Ich möchte, meiner Meinung nach hat Christina Aguilera damals eigentlich, als gerade auch Britney Spears dann langsam angefangen hat, sich die Haare zu rasieren, Mitte der 2003er, 2004er, ja, wirklich noch echt ganz, ganz kredibile Hits nach vorne gepowert, aber ich hatte noch nie jemanden, der sich am DJ-Pult was von Christina Aguilera gewünscht hat.
Wirklich nie?
Nie. Also wenn, dann Lady Marmalade, das zähle ich jetzt mal so als Kombi, aber ich hatte wirklich noch nie, mir fiel das jetzt diese Woche so ein, hab's bei mir auch...
Hey, aber Moves Like Jagger, Feel This Moment, das wird doch ständig gewünscht. Also das ist featuring Christina Aguilera, okay, aber... Hey, das sind Songs, die werden eigentlich auf jeder 2010er Party oder auf jeder Party, wo ich viel querbeet spiele. Also vor allen Dingen Moves Like Jagger, das ist doch ein Evergreen.
Ja, aber pass auf, die Frage ist halt wirklich im Sinne von gewünscht. Also ich kann dir sagen, auf jeder 2090er, 2000, 2010er Party gibt es mindestens 1, 2, die sich immer irgendwas von Britney Spears wünschen. Also selbst wenn man da schon 2, 3 Songs gespielt hat. Oder nur einen Song gespielt hat. Aber wirklich von Christina hat sich jetzt, ich spiele das auch, ich sage nicht, dass man das nicht spielt, aber ich sag dir, die hat halt nicht diese Kredibilität, die damals hatte.
Also ich gucke gerade so in die Diskografie rein und Christina Aguileras erfolgreichster Song ihrer ganzen Karriere von den Verkäufen her ist 2013 erschienen und das war Say Something. Stimmt. Das ist erfolgreicher als Dirty, die ganzen 90er Jahre Hits. Ach nee, stimmt nicht, die hatten Platin. Das hatte 20 mal Gold, aber ich weiß nicht, wie man das vergleicht. 20 mal Gold klingt auch recht viel.
Ja, netto.
4-mal Doppelplatin, 6-fach Platin, ja, okay, doch, Say Something war schon 36 mal Platin, ja, doch, das ist die erfolgreichste Single. Aber das sind, ich gebe dir recht, das sind jetzt nie so die Club-Hits. Ich finde aber wirklich, bei Katy Perry ist es schlimmer. Katy Perry hatte ihre Hochzeit 2010 und jetzt floppt jedes Album, was sie rausbringt, jeder Song, den sie rausbringt, seit Jahren. Niemand interessiert sich mehr für Katy Perry und die schafft es einfach nicht, die Leute von sich zu überzeugen. Die hat so ein Fiasko mit dem Album, dass ihr Plattenvertrag ja jetzt auch einfach von Seiten Dr. Lukes einfach nicht verlängert wurde, weil er einfach keinen Bock mehr hat, noch ein Album zu machen, obwohl ihm noch eins zusteht. Die ist quasi gegen ihren Willen frei vom großen Vergewaltiger und Triebtäter geworden. Also so schlecht, so wenig erfolgreich ist Katy Perry. Das ist doch traurig. Ich finde es wirklich traurig. Und ich finde auch wirklich die Mucke echt scheiße, die jetzt so rausgebracht hat. Die ist sehr, sehr seelenlos.
Naja.
Ich verstehe es gar nicht.
Ja, und da sind wir wieder beim Thema. Und da ist halt wieder das Ding, dass halt natürlich, A Kiss a Girl kam 2008 raus und dann auch Hard and Cold in der Zeit. Das Ding ist, wenn du natürlich dich eigentlich auch gerade in deinen Videos unverändernd so präsentierst wie noch vor 15 Jahren, dann wird es halt irgendwann unglaubwürdig und du hast halt keine Relevanz mehr. Also...
Aber die hatte doch dann zwischenzeitlich so mit Dark Horse und so, hatte die doch nochmal so ein, wie so einen zweiten Frühling.
Das stimmt, das war dann so 2013, 2014 so in der Zeit, würde ich sagen.
Ja, 2013 bis 2015, genau. Raw war auf dem Album, Dark Horse, das waren ja nochmal Hits. Und dann kam Witness, was war denn hier? Bon Appetit, gut. Das ist aber ein Song, der ist gut, aber den spielt man halt als DJ so im Warm-up mal weg. Also das ist jetzt kein Song, den man so jetzt ernsthaft spielen würde.
Naja,
und
das
Smile
ist
und Play hat keinen interessiert. One for Free hat wirklich auch gar keinen interessiert. Also
okay, ich gebe dir bei der Katy Perry These richtig so. Aber ich kann dir sagen, was interessiert, nämlich wenn ich heute nicht pünktlich zur Teenie-Party komme. So, und deswegen möchte ich schon noch mal ganz kurz hier die kleine Promo machen. Wenn ihr das hört, habe ich dann gestern hoffentlich unfallfrei nach Bautzen geschafft. Übrigens, Gratulation, Bautzen wurde diese Woche gekürt mit dem schönsten Bahnhof Deutschlands.
Herrlich, den wirst du ja gleich nicht sehen, weil du jetzt deinen Bus verpasst.
So.
Ja, erzähl doch schnell, wo du die Woche über bist.
Genau, das wären die Sachen. Wenn ihr heute Donnerstag das hört, bin ich in Straubing, irgendwo in der Nähe da von München. Und dann am Samstag erstmal veranstaltungstechnisch, da bin ich in Großenhain zum großen Halloween-Finale. Und dann bin ich nächste Woche wieder hier am Äther mit der wunderbaren Lara Likör zu. Wer ausschenkt, muss auch einschütten können. Folgt uns gerne unter @LaraLikör und @DCMarkHome auf Instagram. Versprochen, da kommt demnächst bei mir auch wieder mal ein bisschen mehr, weil zurzeit da relativ viel tote Hose ist. Bleibt aber erst auch nochmal ein, zwei Wochen so. Und die letzten Worte gehören wie immer der wunderbaren Lara Likör.
Genau so, am Donnerstag, also wenn ihr das heute hört, könnt ihr mich im Luden finden, zur großen Luden-Halloween-Party. Es gibt keine Kostümpflicht, ihr könnt ohne kommen, aber wenn ihr ohne rumkommt, seid ihr schon ganz schön cringe. Also zieht euch gefälligst wenigstens irgendwas Gruseliges an und kommt in den Luden zur großen Halloween-Party. Am Freitag spiele ich im Arteum zur ESN-Jubiläumsgala mit anschließender Party. Könnt ihr auch sehr, sehr gern vorbeikommen. Außerdem erscheint am Freitag meine neue Single Beyond. Streamt die also bei Spotify unbedingt. Nächster Drum-Bass-Banger, die übrigens direkt nach dieser Mittwochnacht der legendären mit DC Mark entstanden ist, weil ich dann nach Hause gegangen bin und so inspiriert war von diesem ganzen Drum-Bass und diesem ganzen Hype, dass ich mich einfach hingesetzt habe und noch einen Song produziert habe. Den hört ihr am Freitag überall da, wo es Musik zu hören gibt. Und am Samstag bin ich dann in der Gisela, denn es ist Samstag, Samstag Gisela, genau dort bin ich. Und gemeinsam mit dem lieben Kollegen O2, der da ein bisschen Hip-Hop im Keller von sich gibt und natürlich dem legendären Vote Floor. Also kommt da vorbei und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao.